Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserer etwas ungewöhnlichen Allgemeine Chemie für Nebenfachstudierende Vorlesung, nämlich im Rahmen der Public Sustainability Week. Ist die Vorlesung heute offen und ich freue mich, dass auch so viele nicht reguläre Zuschauer und Zuschauerinnen da, Zuhörer, Zuhörerinnen da sind. Das freut mich wirklich sehr. Mein Name ist Christine Peter, ich bin hier am Fachbereich Chemie, Professorin für theoretische Chemie. Im Rahmen der physikalischen Chemie mache ich normalerweise Vorlesungen im Bachelor Chemie und Life Science und mache im Wintersemester die Vorlesung Allgemeine Chemie für Nebenfachstudierende. Und das ist jetzt hier der Rahmen, in dem wir in der Public Sustainability Week ein bisschen was uns anschauen über Klimagase. Ich sage das deshalb vorher auch so ein bisschen, was der Rahmen ist, damit beide sozusagen Seiten, die heute hier sind, verstehen, dass es ein bisschen aus dem Rahmen des normalen Vorlesungsablaufs rausfällt. Ich bemühe mich aber, und das ist jetzt an die, die nur für die heutige Vorlesung da sind, ich bemühe mich, an der einen oder anderen Stelle Bezug zu nehmen auf Sachen, die schon in den vergangenen Stunden mal dran waren. Ich bemühe mich, das so zu machen, dass alle mitkommen, aber an der einen oder anderen Stelle könnte es halt auch mal sein, dass irgendein direkter Bezug nicht so offensichtlich verständlich ist. Da bitte ich dann schon mal im Voraus um Entschuldigung. Worum geht es heute? Heute geht es um, wir sind ja in der Chemie, den Teil des Klimawandels, der Klimawandel kommt vom Treibhauseffekt, aber sozusagen den chemischen Teil, den wollen wir uns anschauen. Und den physikalisch-chemischen Teil. Und deswegen ist der Vortrag tituliert CO2, Methan und Co. Das heißt, es soll um unsere Klimagase gehen. Und dafür müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich der Treibhauseffekt? Also warum wirken Gase wie CO2 und Methan als Klimagase? Dafür gucken wir uns jetzt erst ein bisschen an, was der Treibhauseffekt überhaupt ist. Also was passiert da in der Atmosphäre? Um dann uns die Frage zu stellen, okay, und warum diese Gase und andere nicht? Und dafür brauchen wir ein paar Zutaten. Das ist jetzt der interaktive erste Teil. Was glauben Sie, was Sie hier auf diesem Bild sehen? Ein Wärmebild, ein Bild von einer Wärmebildkamera, ganz genau. Also Sie haben das alle schon mal gesehen. Und das heißt, Sie haben auch schon mal gesehen, dass Ihnen die Wärmebildkamera irgendetwas über die Temperatur dieser verschiedenen Bereiche sagt. Das ist irgendwelche Häuser aufgenommen, vermutlich in der kalten Jahreszeit. Und Sie sehen, dass die Wände kälter sind als die Fenster. Und da hinten ist sogar eins, das wird besonders warm angezeigt. Gut, was sehen wir hier? Ein Glasbläser. Das sage ich Ihnen noch. Jetzt frage ich zurück. Ja, nein, ich frage nicht zurück. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sie sehen dieses Glas, das ist in diesem halb geschmolzenen Zustand oder in diesem noch nicht wieder festen Zustand, ganz festen Zustand, das leuchtet. Gelblich-rötlich. Sie können ich glaube, Sie wissen das. An welcher Stelle ist das Glas heißer und an welcher Stelle ist das Glas kälter? An der gelben Stelle ist es heißer und an der rötlicheren Stelle ist es kühler. Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ein Objekt strahlt offensichtlich Strahlung ab. Müssen wir uns gleich noch darüber unterhalten, was das ist. Im einen Fall können wir die mit dem Auge nicht sehen, aber mit der Wärmebildkamera. Im anderen Fall können wir die sogar mit dem Auge sehen, weil dieses Glas glüht. Und die Farbe, in diesem Fall können wir es sogar sehen, sagt uns was über die Temperatur aus. Das war das, was ich gerne an der Stelle mitnehmen wollte. Strahlung, ich habe es noch nicht gesagt. Was ist das für Strahlung und ist das die gleiche Art Strahlung? Im Prinzip schon. Das ist elektromagnetische Strahlung. In diesem Fall sehen Sie das als Licht. In diesem Fall sehen Sie das nicht als Licht, weil das in einem Wellenlängenbereich ist, den Sie mit Ihrem Auge nicht sehen können, die Wärmebildkamera aber schon. Das heißt, zutatenmäßig, wir brauchen also grundsätzlich ein kleines bisschen Wissen über das elektromagnetische Spektrum, wie man so schön sagt. Und da sehen Sie hier ein Bild. Das soll uns sagen, dass wir im Prinzip elektromagnetische Wellen in einem ziemlich großen Bereich von Wellenlängen haben. Und an der Stelle hier, dieses ganz kleine Fenster, das ist das, was wir sehen. Das ist das, wo unser glühendes Glas für uns sichtbar ist. Und irgendwo hier in dem Bereich ist die Wärmestrahlung, die wir nicht sehen, die aber unsere Wärmebildkamera wahrnimmt. Und nur um das so ein bisschen einzusortieren, hier ist so auch das nennen wir Infrarotbereich. Und da ist zum Beispiel auch der Bereich, wo Ihre Fernbedienung, wenn sie eine Infrarotfernbedienung ist, mit Ihrem Fernseher spricht. Können Sie mit dem Auge auch nicht sehen. Wenn Sie an Ihrem Handy eine Wärmebildkamera haben und Sie das mit Ihre Remote mal damit anschauen, dann werden Sie es damit auch sehen. Gut, das ist das elektromagnetische Spektrum. als Bildchen und hier ist es ein bisschen quantitativer dargestellt. Hier sehen wir die Wellenlängen explizit benannt. Und das ist der Wellenlängenbereich, dieses relativ enge Fenster des sichtbaren Lichtes. Im langwelligen Rot, im kürzerwelligen Gelb, das war der Bereich, wo unser Glas rötlich war. Das ist der kühlere Bereich. Da. Und je mehr von den gelben und blauen Anteilen dabei ist, wenn es heißer wird, umso gelber wird es. Wir können unsere elektromagnetische Strahlung charakterisieren durch eine Wellenlänge. Wir können die auch charakterisieren durch eine Frequenz. Das ist jetzt wieder für diejenigen, die hier in der Vorlesung schon saßen. Die Umrechnung kennen Sie. Hier haben wir den Wellenlängenbereich angegeben. Hier haben wir den Frequenzbereich angegeben. Und ich würde Sie kurz bitten, sich hier diese Größenordnung zu merken, dass das sichtbare Licht irgendwo im Bereich von 10 hoch 14 Hertz ist. Das brauchen wir nämlich jetzt gerade, weil was sehen wir hier? Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Glas. Was sehen wir hier? Hier sehen wir aufgetragen die Frequenz auf der X-Achse und im Prinzip, wie intensiv ein Objekt Wärmestrahlung abgibt in den verschiedenen Frequenzbereichen, je nachdem, wie heiß es ist. Und hier sehen Sie 3000 Kelvin bis 6000 Kelvin mal die Kurven aufgetragen. Was sagt Ihnen das? Je heißer das Objekt ist, von 3000 bis 6000 Kelvin, umso mehr verschiebt sich das Maximum dieser sogenannten Strahlungsdichte zu höheren Frequenzen. Also zu von Rot sozusagen zu Gelb. Warum habe ich sozusagen gerade dieses Bild rausgefischt aus dem Lehrbuch? Weil uns interessiert ein Objekt, was etwa bei 6000 Kelvin, also 5000 und noch etwas Grad Celsius glüht. Das wäre ungefähr das Spektrum, was wir von der Sonne zu erwarten hätten. Und das liegt, deswegen hatte ich Sie eben gebeten, sich 10 hoch minus 14 Hertz zu merken, im Bereich des sichtbaren Lichts. Jetzt hatte ich Ihnen eben diese Wärmebildkamera genannt und hatte schon gesagt, es liegt im Infraroten. Das heißt also, unser Haus bei kühlen Wintertemperaturen strahlt eben nicht im sichtbaren Bereich Wärmestrahlung ab, sondern im Infrarotbereich. Das heißt, wenn wir Objekte haben, die irgendwo so im 300 Kelvin-Bereich sind, 300 Kelvin ist so ungefähr im Moment Raumtemperatur, 273 Kelvin ist 0 Grad, dann würden wir also so ein Spektrum hier erwarten. Und ich entschuldige mich, das hier ist eine andere Einheit. Das ist im Prinzip die gleiche Einheit wie Frequenz, aber in einer anderen, also die gleiche Größen, meint das gleiche wie Frequenz, ist aber in einer anderen Einheit eingegeben. Machen Physiker gerne, damit man irgendwie immer in einem guten Zahlenbereich hantiert. Ich entschuldige mich dafür, aber das ist jetzt für unser weiteres Verständnis, wie man die ineinander umrechnet, nicht wirklich wichtig. Ist vielleicht interessant für die Leute, die hier regulär in der Vorlesung sitzen. Objekte strahlen elektromagnetische Strahlung ab, je nachdem, wie warm sie sind, in unterschiedlichen Frequenz- oder Wellenlängenbereichen. Warum habe ich die beiden rausgefischt? Das hier ist sozusagen das, was relevant ist für einen Stern wie die Sonne, 6000 Kelvin. Das hier ist, was relevant ist für ein Objekt wie die Erde, was eine Oberflächentemperatur von zur Hausnummer 270 Kelvin hat. Gut. Also, das war, die Sonne strahlt ab im Bereich des sichtbaren und teilweise UV-Lichts. Das ist hauptsächlich, was an Sonnenlicht bei uns ankommt. Die Erde strahlt dann zurück als warmes Objekt im Infrarotbereich. Das heißt, das ist der Spektralbereich der Sonnenstrahlung, das ist der Spektralbereich der Wärmestrahlung eines Objektes, etwa der Oberflächentemperatur der Erde. So, wofür brauchen wir das? Ach so, ich wollte noch vielleicht eine Sache, das hat jetzt mit Klimagasen und so überhaupt nichts zu tun, aber weil es so schön ist auf diesem Bild, wollte ich noch kurz sagen, aus dem All kommt alle mögliche elektromagnetische Strahlung auf uns zu und wir haben ganz schönes Glück. Ungefähr ab hier ist die Atmosphäre undurchsichtig für diese Strahlung. Das ist gut für uns alle. Würde tatsächlich die Röntgenstrahlung und die hochenergetische UV-Strahlung aus der Atmosphäre bei uns auf der Erdoberfläche ankommen, dann könnten wir diese ganze Diskussion, ob wir hier leben können, vergessen. Es ist also gut, dass die Atmosphäre undurchsichtig ist für diesen Bereich des elektromagnetischen Spektrums, denn das ist hochenergetische Strahlung. Sie wissen das in einer gewissen Weise, weil wenn Sie beim Röntgen sind, schützen Sie sich an vielen Stellen vor Röntgenstrahlung, da wo Sie das nicht haben wollen. Auch Gammastrahlung. So, das heißt, ungefähr hier hört sozusagen sowieso auf, dass die Strahlung aus dem All bei uns auf der Erdoberfläche ankommt, weil wir geschützt sind durch die Atmosphäre. Und nur in diesem Bereich ist die Atmosphäre im Prinzip überhaupt durchlässig für diese Strahlung. Und in diesem Bereich hier brauchen wir Sonnencreme. So, wofür brauchen wir das jetzt? Also ich führe uns irgendwie immer noch hin auf den Treibhauseffekt. Es kommt also jetzt diese sichtbare Sonnenstrahlung bei uns auf der Erde an. Das meiste davon oder sehr viel davon wird tatsächlich direkt reflektiert, zurück ins All. Das machen die Wolken, das macht auch die Erdoberfläche direkt. Da können Sie sich jetzt überlegen, welche Teile der Erdoberfläche reflektieren denn wohl besonders gut? Helle. Also eine Eisoberfläche zum Beispiel reflektiert super. Eine dunkle Waldoberfläche reflektiert nicht besonders gut. Der Rest, der nicht reflektiert wird, der bleibt erstmal, wird von der Erde absorbiert, aufgenommen. Das heißt, da kommt Energie an, wird von der Erde aufgenommen, erwärmt die Erde auf ihre Oberflächentemperatur. Ja, und dann gibt die Erde erstmal diese Energie in Form von Infrarotstrahlung, jetzt mit dem Spektrum von etwa 300 Kelvin, wieder ab an die Atmosphäre. Das würde einfach so passieren. Also durch die Atmosphäre ins All, hätte ich sagen sollen. Und hätten wir keine Treibhausgase in der Atmosphäre, und da reden wir nachher noch davon, was Treibhausgase sind, aber hätten wir keine Treibhausgase in der Atmosphäre, dann würde sich ein Gleichgewicht einstellen, Sonnenstrahlung rein, vieles wird reflektiert, vieles wird aufgenommen von der Erde, wird in Wärmestrahlung, also erwärmt die Erdoberfläche und wird dann als Infrarotstrahlung, also langwellige Wärmestrahlung, wieder abgegeben und es bildet sich irgendwann ein Gleichgewicht, bis sich die Erde nicht mehr weiter erwärmt. Und dann hätten wir eine Temperatur auf der Erde von etwa minus 18 Grad. Das ist nicht richtig kuschelig. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch was anderes, was hier passiert. Wie würde die Erde aus dem All aussehen, wenn wir keine Treibhausgase hätten? Die Erde würde mit diesem Spektrum hier zurückstrahlen. Wenn Sie sich ins All begeben und zurück auf die Erde gucken, werden Sie sehen, das tut die nicht, das sieht nicht so aus. Da passiert also mehr. Was passiert an der Stelle? Wieder zu diesem Bild zurück. Diese Wärmestrahlung geht nur zu sehr, sehr kleinen Teilen direkt wieder ins All. In größeren Teilen trifft die jetzt in der Atmosphäre auf. Zum einen Wolken, die wieder zurückstrahlen, zum anderen auf unsere berühmten Treibhausgase, die jetzt dafür sorgen, dass sie das erstmal aufnehmen, die Wärmestrahlung, und dann ihrerseits wieder abgeben in alle Richtungen, zurück zur Erde und dann doch am Ende ins All. Und das ist erstmal sozusagen der Kern des Ganzen. Und diese klimawirksamen Gase, die also jetzt erstmal diese langwellige Wärmestrahlung annehmen, die sorgen dafür, wie so eine Kuscheldecke, dass wir eben nicht minus 18 Grad haben, sondern etwa plus 14 Grad haben. Das ist so ungefähr im Mittel die Erdoberflächentemperatur. Und das ist gut für uns. Minus 18 Grad ist nicht so richtig kuschelig. Plus 14 ist offensichtlich was, wo sich das Leben gut eingestellt hat. So, wo ist jetzt das Problem? Ach so, da kommen wir nachher noch, wo das Problem ist. Erstmal ist das der natürliche Treibhauseffekt. Mit dem haben wir gar kein Problem. Wir kommen jetzt gleich noch dazu, was hier wirklich passiert. Also wir können uns das so vorstellen, also da kommt wieder unser sichtbares Sonnenlicht rein, da geht unsere Infrarotstrahlung an irgendeine atmosphärische Schicht, die damit jetzt was macht, die einen Teil dieser Infrarotstrahlung wieder zurück zur Erde schickt und einen Teil ein Stückchen weiter schickt und so weiter und so fort, bis irgendwann dann Infrarotstrahlung abgegeben wird ins All. Und so, jetzt brauchen wir nämlich noch eine Zutat. Hätten alle diese Atmosphärenschichten die gleiche Temperatur wie die Erdoberfläche, hätten wir auch keinen Treibhauseffekt. Wichtig ist jetzt noch, dass unsere Atmosphäre sich nach oben abkühlt. Dass wir also eine Oberflächentemperatur haben, irgendwo in dem Bereich. Und wenn wir jetzt in höhere Atmosphärenschichten gehen, kommen wir in Bereiche, wo wir Temperaturen in der Atmosphäre haben von etwa nur 220 Kelvin. Warum ist das wichtig? Weil diese Schichten, ihrerseits jetzt die Strahlung aufgenommen haben und jetzt ihrerseits mit ihrer Oberflächentemperatur nach außen gehen. Die strahlen jetzt also nicht wie ein Haus mit 300 Kelvin, sondern wie ein Haus mit 220 Kelvin. Und das ist ein anderes Spektrum, haben Sie eben gesehen. Und das Spektrum hat andere Intensitäten. Und das ist sozusagen das Spiel, weswegen eben die Energiebalance dann eine andere ist und die Erde also aus dem All für den Bereich, der also für gewisse Spektralbereiche aussieht, als wäre sie nur 220 Kelvin kalt. Und die restliche Energie bleibt bei uns. Und das ist das Spektrum, was wir dann dazu sehen. Das heißt, wir sehen hier, dieses Spektrum hier, das entspricht etwa den 270 Kelvin Erdoberflächentemperatur. Das ist also unsere Erde, strahlt ab mit diesen 270 Kelvin. Und dann sehen wir aber hier Bereiche in dem Spektrum, die etwa 220 Kelvin entsprechen. Das ist die Strahlung, die ins All geht, in diesen Wellenlängen oder Frequenzbereichen, die der oberen Atmosphärenschicht entsprechen. Das heißt, unsere Erde strahlt ins All sozusagen mit zwei Temperaturen, je nachdem, mit welcher Frequenz sie strahlt. Bei den Frequenzen, wo die Atmosphäre eben mitspielt, strahlt sie wie ein 220-Kelvin-Objekt, also ein kalter Ball, und in den anderen Frequenzen wie ein wärmerer Ball. Und das ist am Ende eigentlich, was hinterm Treibhauseffekt steht. Und jetzt ist die Frage, welche Gase machen das? Welche Gase sind das also, die dafür sorgen, dass wir in manchen Frequenzbereichen eben wie ein 220-Kelvin-Ball aussehen und in manchen Frequenzbereichen wie ein 270-Kelvin-Ball aussehen? Ja, das sind im Wesentlichen CO2 und ein paar weitere Gase. Das sind also unsere Treibhausgase. Unsere Treibhausgase befinden sich überall, aber eben auch in den atmosphärischen Schichten, wo wir eben diese 220 Kelvin haben. Da nehmen die Infrarotstrahlung auf und strahlen selber wieder und dann diese Schichten strahlen dann diese Frequenzbereiche ab, eben mit diesen 220 Kelvin. Das ist eigentlich der Treibhauseffekt. Und ich weiß, das wird normalerweise ganz anders erzählt. Normalerweise wird das erzählt, oh, da ist jetzt eine Glasplatte, ich stelle mir das vor wie so ein Treibhaus. Aber eigentlich ist das richtige Bild. Das war erstmal die Physik des Treibhauseffekts, das war noch gar nicht die Chemie des Treibhauseffekts. Und bevor ich jetzt zur Chemie des Treibhauseffekts komme, wollte ich Sie kurz fragen, möchten Sie da was zu nachfragen? Kann ich irgendwas besser erklären? Dann lade ich Sie dazu gerne herzlich ein. Okay, du meinst, warum wir dieses Temperaturprofil haben, was ich hier gezeigt habe? Das hat was mit dem abnehmenden Druck zu tun und tatsächlich auch was mit der Wärmebalance. Aber dann hört es jetzt bei mir auch auf, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also das ist im Prinzip ein sich expandierendes Gas, kühlt sich ab. Die Atmosphäre kühlt sich ab nach oben. Und wir erwarten dann da kühlere Temperaturen. Was ich nicht dazu gezeichnet habe, ist das Druckprofil. Also der Druck nimmt ab mit steigender Temperatur. Und mit dem abnehmenden Druck sehen wir dann die unterschiedlichen Temperaturen. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum nimmt die Temperatur dann nach weiter außen wieder zu? Das ist dann wieder ein Strahlungsgleichgewicht. Der Trick ist ein bisschen, wenn du das Druckprofil anguckst, dass bis hier hast du eine bestimmte Form des Druckprofils und dann hast du praktisch keine Gase mehr. Die Stratosphäre erwärmt sich nicht mit. Also das hat noch was damit zu tun, dass über diese verschiedenen Höhenschichten wir sehr, sehr unterschiedliche Restmengen Gasen haben. Und irgendwann ändert sich dann auch im Prinzip die physikalische Chemie sozusagen dieser Gashülle. Aber da wird es dann wirklich ziemlich abgefahren. Also ich würde an der Stelle jetzt ehrlich gesagt darum bitten, dieses Temperaturprofil, das kann man ja messen, als gegeben hinzunehmen. Ja, noch eine Frage? Die Frage ist, gewisse Strahlungsbereiche werden von der Atmosphäre gar nicht durchgelassen, das ist richtig. Und dann gibt es noch gewisse Strahlungsbereiche in diesem Grenzbereich. Also ultraviolettes Licht ist gerade so an der Grenze. Ultraviolettes Licht wird durch die Atmosphäre bis zu einem gewissen Energiebereich noch durchgelassen. Und da kommen dann wieder andere Gase ins Spiel, die das partiell rausfiltern. Eines dieser Gase, was übrigens auch ein Klimagas ist, ist Ozon. Das heißt, Ozon ist so ein Gas, ein atmosphärisches Gas, was dafür sorgt, dass eben nicht so viel UV-Strahlung mehr durchkommt. Das ist so ein Filter. Und das passiert aber zugegebenermaßen auch nochmal in leicht anderen Atmosphärenschichten. Also Ozon ist ein ganz trickreiches Klimagas, wo man sich ganz genau angucken muss, in welcher Höhe man es jetzt betrachtet, was seine Effekte angeht, wenn man über das Ozonloch jetzt auch noch reden will. Für den Treibhauseffekt ist Ozon zwar auch ein relevantes Gas, können wir nachher auch noch mal auf einem Bildchen kurz gucken, ist aber tatsächlich in einer ganz anderen Liga verglichen jetzt mit CO2 oder Methan oder Lachgas, was wir nachher noch anschauen werden. Ich sehe noch mehr Fragen, okay? Ja? Die Schutzschicht ist, was das hier angeht, im Wesentlichen überall auf der Welt gleich. Bei Ozon wissen wir, es gibt ein Ozonloch, was nicht gleich verteilt ist, also, aber im Wesentlichen können wir sie als überall auf der Welt gleich annehmen. Okay, wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist, das hier wäre gut oder das ist gut für uns. Also wir haben uns sozusagen als Lebewesen auf der Erde ziemlich genau eingependelt bei diesen Temperaturen, die der natürliche Treibhauseffekt einstellt. Und das sind alles Gleichgewichte. Und was ist jetzt das Problem? Dass in den letzten, hier ist jetzt aufgezeichnet, 150 Jahren, also seit der industriellen Revolution im Wesentlichen, wir dieses Gleichgewicht sich verändert hat. Und ich sage, die Wissenschaft sagt, der Mensch hat das gemacht. Wir haben im Prinzip die Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre verändert, verglichen zu vorindustriellen Zeiten. Und den Effekt sehen wir sofort. Wir haben sozusagen durch Veränderung der Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre den natürlichen Treibhauseffekt sozusagen ein bisschen verschoben. Und was passiert bei einem System, wo im Wesentlichen die gleiche Menge Strahlung reinkommt und wir wieder abstrahlen? Es stellt sich eine neue Oberflächentemperatur ein. Weil das ist sozusagen die Stellschraube, die dann das Erdsystem hat, um zu sagen, okay, Strahlung rein, Strahlung raus, muss ich am Ende ausbalancieren. Und da das Ganze damit zusammenhängt, wie viel sozusagen die Gase der oberen Atmosphärenschicht sozusagen rausfiltern, stellt sich eine neue Temperatur ein. Und das ist, was Ihnen diese Kurve sagt. Wir sehen hier, 0 ist hier die Temperatur, die mittlere Temperatur, bei 0 ist die Skala so eingestellt, dass es die mittlere Temperatur im vorindustriellen Zeitalter. Und was wir sehen, das so, dass wir merkbar schon ab den letzten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts die Temperatur hochgeht. Und wir sind im Moment bei 1,1, 1,2 Grad im Mittel, höhere mittlere Erdtemperatur verglichen zu der Temperatur, die uns der natürliche Treibhauseffekt geben würde. Was Sie hier auch sehen, mit Klimamodellen kann man das, beobachtet ist die schwarze Kurve. Man kann jetzt Klimamodelle darauf testen, ob diese Klimamodelle, wenn man zum Beispiel hier anfängt zu rechnen, mit den Treibhausgasen der Atmosphäre diese Temperaturkurve nachstellen können. Und das ist diese braune Kurve. Die hat so eine Unsicherheit, weil sie verschiedene Modelle miteinander vergleichen. Und was man dann machen kann, ist, wenn das Modell mal richtig ist, kann man sagen, so, jetzt nehmen wir aus dem Modell mal die Treibhausgase, die wir Menschen zusätzlich gemacht haben, raus und dann würden wir die grüne Kurve kriegen. Das heißt, die grüne Kurve sagt uns, welche Temperatur wir auf der Erdoberfläche hätten, hätten wir nicht diese zusätzlichen Mengen CO2 und andere Treibhausgase in der Atmosphäre. Also die grüne Kurve sagt uns sozusagen, was hätten wir denn, wenn nur Schwankungen in Sonnenintensität und Vulkane oder sowas agieren würden, weil die haben auch alle einen Effekt auf die Oberflächentemperatur der Erde. So. Und das ist jetzt hier, das sieht nach nicht viel aus, oder kann man darüber debattieren, aber wenn man erdgeschichtlich ein Stückchen zurückguckt, und in diesem Fall gucken wir jetzt mal zurück bis zum Jahr Null, dann sehen wir, dass das nicht da gewesen ist. Also 1,1, 1,2 Grad ist richtig viel. Ja, weil wenn wir uns die natürlichen Schwankungen über 2000 Jahre angucken, dann waren die nie so weit. Wenn wir noch ein Stückchen weiter gucken, wir gucken mal 100.000 Jahre zurück, dann sind die größten Schwankungen, die man je über längere Zeiträume gesehen hat, auch schon kleiner als das, wo wir uns hier in diesem Riesenausschlag hinbegeben haben. Das heißt, einfach nur um das einzuordnen, das sind große Temperaturunterschiede. Gut, das hier ist einfach nur die Überschrift, das ist für diejenigen, die sich später die Folien angucken wollen. Also der Einfluss des Menschen ist tatsächlich größer als das, was man natürlich historisch kennt. Und wo kommt es her? Wir haben ja jetzt immer noch nicht über Gase geredet. Wir haben immer noch keine Chemie gemacht. Was man hier mal anschauen kann, ist, welche Gase in der Atmosphäre haben sich denn drastisch erhöht über die letzten 150 Jahre oder im Wesentlichen eigentlich über die letzten 50 Jahre. Das sind CO2, Methan und auch Stickstoffdioxid. Das ist Stickstoffoxid. Ich entschuldige mich für den Fehler auf der Folie, den ich aber nicht gemacht habe. Also wir sehen hier auf jeden Fall mal einen Zusammenhang oder eine Korrelation zwischen dem Anstieg der Menge dieser Treibhausgase in der Atmosphäre und dem Temperaturanstieg. So, und jetzt ist die Frage, ich hatte es ja versprochen, wir machen auch noch ein bisschen, warum sind eigentlich Treibhausgase Treibhausgase? Deswegen jetzt mal wieder eine Frage an Sie, was ist eigentlich in der Luft drin? Aus was besteht Luft? Also Sie haben gesagt, eben diese Treibhausgase, Sauerstoff und sehr viel Stickstoff. Mag jemand noch ein bisschen was über Anteile sagen? Also das hier ist jetzt der Volumenanteil, 78, haben Sie richtig gesagt, also 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, also im Wesentlichen Stickstoff und Sauerstoff. Und dann kommt der Rest, das ist alles im Subprozentbereich. Und ich habe Ihnen hier markiert, ach im Übrigen, Sie hätten mir auch eine Rückfrage stellen können, trockene Luft. Also natürlich gibt es noch einen variablen Bestandteil in der Luft, nämlich wie viel Wasserdampf da gerade drin ist. Deswegen macht man diese Angaben immer bezogen auf trockene Luft, mit dem Verständnis, dass in der Realität sie natürlich auch noch immer große Anteile Wasserdampf in der Luft haben. Gut, wo sind jetzt hier unsere Treibhausgase? Das erste, also anteilsmäßig, ist das CO2. Dann sehen Sie hier das Methan. Und dann sehen Sie hier, dass die Stickstoffoxid, und wenn Sie hier mal diese Zahlen angucken, das sind wirklich winzige Mengen. Wie sehen denn jetzt hier unsere Protagonisten aus? Das ist jetzt mal Einladung an meine allgemeine Chemiestudierenden, mir zu sagen, fangen wir mal hier an, wie sieht ein Wasser aus? Vielleicht ganz kurz zur Wiederholung. Wasser ist formelmäßig H2O, das verrate ich Ihnen jetzt, ist es, und jetzt verrate ich Ihnen auch noch, Wasserstoff, Sauerstoff, Wasserstoff. Ist es linear oder ist es gewinkelt? Gewinkelt. Dankeschön. Wir zeichnen das auch gerne so, Wasserstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, gewinkelt. Der Winkel ist etwa 104 Grad und hier für diejenigen in der Vorlesung sind unsere beiden freien Elektronenpaare. CO2, ich spare mir die Frage, weil ich habe die schon so oft gestellt in der Vorlesung, ist nicht gewinkelt. Das hier ist die Valenzstrichformel von CO2. Das ist ein lineares Molekül, in der Mitte ist der Kohlenstoff, außen sind die beiden Sauerstoffatome. Methan spare ich mir jetzt gerade auch, ist CH4 in seiner Summenformel, also Kohlenstoff und 4 mal Wasserstoff, und sieht so aus. Kohlenstoff in der Mitte und das ist so tetraedrisch angeordnet, die 4 Wasserstoffatome drumherum. Wenn Sie das hier vergleichen, ist das kein Zufall. Das ist jetzt wieder für die Zuhörenden in der allgemeinen Chemie. Wir haben also hier eine sehr vergleichbare Geometrie. Das ist diese Tetraedergeometrie, die Verwandtschaft von Methan und Wasser. An der Stelle hatten wir schon öfter im Kurs. Ich würde gerne meinen Kurs noch einladen, sich kurz Gedanken zu machen über die Stickstoffoxid, also N2O. Und frage Sie jetzt, zu was ist N2O isoelektronisch? Zählen Sie mal bitte Valenzelektronen bei N2O. Wie würden Sie vorgehen? Stickstoff, also Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor. Kohlenstoff hat wie viele Valenzelektronen? 4, habe ich gehört. Stickstoff hat wie viele Valenzelektronen? 5. Sauerstoff hat wie viele Valenzelektronen? 6. So, jetzt N2O hat demnach 2 mal 5 plus 6, genau, 16. Ist damit isoelektronisch zu einem anderen Molekül, was auch 16 Valenzelektronen hat? Rechnen wir mal kurz CO2 nach. 2 mal 6 plus 4 macht auch 16. Also N2O ist isoelektronisch mit CO2. Und wir hatten uns in dem Kurs schon mal über mögliche Valenzstrichformeln unterhalten. Das geht jetzt über die Köpfe derer hinweg, die hier nicht schon waren. Und wir hatten uns darüber unterhalten, dass die nicht Teil des Spiels ist, aber diese beiden schon. Und da sehen Sie die Gemeinsamkeit zum CO2. Ich wollte es kurz gesagt haben. Gut, aber Wir sind ja in der Chemie hier. Also, und warum habe ich gesagt, es ist gut, dass Wasser genannt wurde? Weil mir das jetzt gerade an der Stelle ein bisschen noch relativ wichtig war, jetzt wieder für den Kurs, diese Unterscheidung. Das ist ein lineares Molekül, genau wie das CO2. Und wäre es isoelektronisch gewesen zu etwas wie Wasser, dann hätten wir auch wieder was Gewinkeltes zu erwarten gehabt. Also so gesehen hat mir die Antwort geholfen, das nochmal rauszupuzzeln. Wir haben es hier mit zwei linearen Molekülen zu tun. Und wenn Ihnen irgendwie leider, gibt es wirklich sehr, sehr gute Filme über den Klimawandel, wo CO2 als gewinkeltes Molekül dargestellt wird. Und ich kriege dann immer so ein bisschen Skribbeln. Weil wenn alles andere richtig ist, ist es trotzdem irgendwie sehr frustrierend, wenn dann CO2 ein gewinkeltes Molekül ist. CO2 ist linear. Wir hatten uns auch schon so ein kleines bisschen mit der Historie auf dem Weg von der klassischen Mechanik zur Quantenmechanik befasst. Und ich will kurz zwei Sachen mitnehmen, die wir da schon gesagt hatten. Das eine, ich hatte gesagt, wir befassen uns nicht mit Schwarzkörperstrahlung. Und heute haben wir das getan. Das Spektrum eines heißen Objektes, das ist genau das, was Planck 1900 sozusagen das Puzzle gelöst hat, wie man das erklären kann, dass man überhaupt diese Spektren hat. Also, lieber Kurs, da hatte ich Ihnen bisher was unterschlagen. Das war die sogenannte Schwarzkörperstrahlung. Wir hatten uns befasst mit dem photoelektrischen Effekt, also mit der Tatsache, dass Licht nicht nur eine elektromagnetische Welle ist, sondern auch Teilchencharakter hat. Und ich hatte gesagt, wir hatten das dann später gebraucht, um zum Beispiel bei Atommodellen zu verstehen, was passiert, wenn Licht mit Materie wechselwirkt. Und dafür brauchen wir das jetzt gerade auch nochmal. Und da nehmen wir kurz von hier, von den Sachen, mit denen wir uns schon befasst hatten, mit, dass wir die Energie eines Lichtteilchens und damit auch die Energie der elektromagnetischen Strahlung berechnen können, wenn wir die Frequenz kennen. Sie hatten eben die Frequenzbereiche der elektromagnetischen Strahlung gesehen und mit einer Naturkonstante, der Planck-Konstante, multiplizieren. Das heißt, hier steht drin, die Energie von Licht, elektromagnetischer Strahlung, wird größer, wenn die Frequenz hochgeht. So, was passiert jetzt bei der Wechselwirkung von Strahlung mit Materie? Das stellen wir uns vor, wir beschreiben unsere Materie durch Energiezustände. Diese horizontalen Linien in unserer Schreibweise sollen also mögliche Energiezustände eines Moleküls symbolisieren. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Machen wir es ein bisschen konkreter für das, was wir gerade brauchen. Unser Molekül, ich habe jetzt extra hier sowas gemalt, einfach nur zwei Kugeln, soll in der Atmosphäre erstmal in einem Grundzustand sein, nämlich es schwingt eigentlich nicht. Das ist tatsächlich der Grundzustand von Molekülen in der Atmosphäre. Das schwingt im Wesentlichen nicht. Das ist, wie, könnten Sie sich auch gerne so vorstellen, wie so eine Hantel. Jetzt kommt elektromagnetische Strahlung, die wir uns auch vorstellen dürfen als Photonen. So ein Photon trifft jetzt auf dieses Molekül und gibt seine Energie ab. Was passiert jetzt? Es fängt an zu schwingen. Genau, wir regen es an in einen angeregten Zustand. Und dieser angeregte Zustand soll ein angeregter Schwingungszustand sein. Und das symbolisiere ich so. Meine Kugeln sind jetzt nicht mehr bei einem festen Abstand, sondern schwingen so gegeneinander. Das ist der erste angeregte Schwingungszustand. Wir können uns auch höhere angeregte Schwingungszustände vorstellen. Die gibt es auch. Wichtig ist, das ist jetzt, weswegen wir diesen ganzen Quantenmechanik-Exkurs brauchten. Quantenmechanik sagt uns, die Abstände zwischen diesen Zuständen haben ganz definierte Energiepakete. Das heißt, es ist wichtig, welche Energie das Licht mitbringt, ob es sozusagen diese Anregung machen kann in einem schwingenden Zustand oder nicht. Das entspricht nicht dem, was Sie kennen, wenn Sie eine Schaukel anstoßen und die anfängt zu schwingen. Ne? Die, stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Objekt, was nicht schwingt. Nehmen wir kurz eine Schaukel und dann können Sie mit ein bisschen Energie da dran schubsen, dann schwingt sie halt ein bisschen. Mit mehr Energie dran schubsen, dann schwingt sie ein bisschen mehr. Mit noch mehr Energie dran schubsen, dann schwingt sie noch ein bisschen mehr. Das stimmt für Schaukeln, für Moleküle stimmt das so nicht. Die schwingt gar nicht, also die Schaukel, unser Molekül, schwingt gar nicht und es braucht eine ganz definierte Energiemenge, damit sie schwingt. Und noch mehr Energie, damit sie in den nächsthöheren Schwingungszustand geht und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Abstand hier ist wichtig, weil dieser Abstand uns was darüber sagt, wie viel Energie dieses Licht mitbringen muss, wie viel Energie das Photon haben muss. Das war unsere Formel von vorher, also das ist dieses Delta E hier. Und das heißt, die Frequenz, das ist dieses Nü hier, dieser Strahlung, hängt mit diesem Delta E zusammen. Und warum ist das wichtig? Also erstmal diesen Prozess nennen wir Absorption, also wir nehmen die Energie auf. Die Anregungsenergie von Schwingungszuständen liegt im Infrarotbereich des elektromagnetischen Spektrums. Wir brauchen Infrarotstrahlung, um Moleküle zum Schwingen anzuregen. Wir befassen uns noch ganz kurz jetzt damit, warum können wir manche Moleküle mit Infrarotstrahlung zum Schwingen anregen und manche nicht, weil das ist hinterm Treibhauseffekt. Das hier ist CO2. CO2 hat 4 Schwingungsmoden, wie man sagt. Also sprich, das kann natürlich irgendwie schwingen, aber diese Schwingungen des CO2s kann man immer beschreiben im Sinne dieser 4 Schwingungsmoden. Und von diesen 4 Schwingungsmoden sind 3 infrarotaktiv, wie man sagt. Also 3 von denen können durch Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung angeregt werden. Hier ist noch Wasser. Das sind die Schwingungsmoden von Wasser. Die sind alle infrarotaktiv. Aber ganz wichtig, Stickstoff und Sauerstoff, die Hauptgase unserer Atmosphäre, sind nicht infrarotaktiv. Das heißt, für unsere Atmosphäre, die Wärmestrahlung von der Erdoberfläche geht da jetzt durch, trifft im Wesentlichen auf Stickstoff und Sauerstoff und macht mit dem nichts. Gelegentlich trifft sie mal auf ein CO2 oder ein Wassermolekül, ist in der richtigen Wellenlänge unterwegs oder in der richtigen Frequenz unterwegs und regt die zum Schwingen an. Und das bedeutet, dass CO2 oder das Wasser nehmen die Energie dieser Frequenz raus aus der Wärmestrahlung, behalten die erstmal. Und das heißt, diese Atmosphärenschichten behalten diese Energie, die dieser Infrarotstrahlung entspricht, erstmal. Dann gleicht sich das aus und dann strahlt dieser Bereich der Atmosphäre seinerseits dann wieder als warmes Objekt ab. Ja, einfach wie so ein Ball bei 220 Kelvin. Ja, okay. Also die Frage war, gibt es da jetzt sozusagen sowas wie eine maximale Energiemenge, die die Treibhausgase aufnehmen können? Erstmal kann jedes CO2-Molekül in erster Näherung ein Photon aufnehmen. Das heißt, deswegen auch dieses quantenmechanische Bild. Das sind also jetzt relativ viele CO2-Moleküle in dieser Atmosphärenschicht. Die sind erstmal nicht schwingungsangeregt. Jetzt kommen die Photonen der Infrarotstrahlung bei diesen Molekülen an. Die Moleküle können jedes für sich ein Photon aufnehmen. Also in erster Näherung ist das in Ordnung. Eine Doppelanregung ist im Prinzip möglich, ist aber extrem unwahrscheinlich. Also gehen wir jetzt erstmal davon aus, jedes CO2-Molekül kann ein Photon aufnehmen. Dann habe ich tatsächlich eine maximale Kapazität an CO2-Molekülen, die Photonen aufnehmen können. Da gibt es tatsächlich auch eine Sättigung. So, und was dann passiert, jetzt schwingen die alle, jetzt wird sozusagen erstmal das umgesetzt, und das ist jetzt der Teil, den wir jetzt einfach so nehmen müssen, das wird umgesetzt dahin, dass jetzt diese Vorstellung machen kann, die Moleküle, die schwingen, das macht jetzt im Prinzip die Wärme der Atmosphärenschicht aus. Also es wird sich sozusagen jetzt in Wärmeenergie übersetzt in dieser Atmosphärenschicht, und dann ist meine Atmosphärenschicht bei einer gewissen Temperatur und strahlt ihrerseits wieder wie ein Objekt ab, was jetzt diese Energie dann übersetzt hat in Wärme. Vielleicht ist das das beste Bild. Ich kann es mir nicht wie ein Schutzschild in dem Sinne vorstellen. Es ist mehr wie so ein, okay, ich nehme es erstmal auf, thermalisiere das Ganze und gebe dann die Energie auch wieder ab, aber wieder als Wärmestrahlung mit der Temperatur dieser entsprechenden Atmosphärenschicht. Ja, das geht alles ganz schnell. Also da sind keine großen Latenzzeiten zu erwarten. An der Stelle, soweit ich weiß, wobei man sagen muss, das könnte jetzt noch davon abhängen, dass in welchen Atmosphärenschichten ich bin. Also irgendwann wird meine Atmosphäre zu dünn, um diesbezüglich überhaupt noch relevant zu sein. Deswegen müssen wir uns ja auch sozusagen die Temperaturen in gewissen Atmosphärenschichten angucken, wo ich eigentlich noch eine signifikante Gasmenge habe. Also es ist dann schon noch ein bisschen interessant, durch welche Schichten ich wirklich durchgehe. weil irgendwann ist die Anzahl Gasmoleküle zu gering. Kurz Methan noch. Methan hat 4 Schwingungsmoden, von denen sind 2 infrarotaktiv. Also infrarot heißt, aktiv heißt, sie können Infrarotstrahlung aufnehmen. Und das ist jetzt sozusagen der Abschluss von diesem Teil und dann machen wir auch die Pause. Sie können das im Labor sich für Methan ganz schön mal angucken. Hier sehen wir das Absorptionsspektrum von Methan im Labor. Und kurzer Check auf Stimmigkeit, was ich bisher gesagt habe. Ich habe behauptet, Methan hat 2 Infrarotmoden. Eine ist diese hier, eine ist diese hier. Und ich habe Ihnen gesagt, Methan trägt in gewissen Bereichen hier als Klimagas bei. Und wenn wir gucken, hier sind wir in dem Wellenbereich, wo diese Mode ist. Das heißt, hier ist der Effekt von Methan zu sehen. Und wir hätten das Ganze mit CO2 auch angucken müssen. Hier ist zum Beispiel das Fenster, wo CO2 sehr aktiv ist. Und über diesen gesamten Bereich ist Wasser sehr aktiv. Und hier sehen Sie übrigens auch noch den Peak für Ozon, was wir eben angesprochen hatten. Aber Ozon ist nicht so ein schlimmes, also aus verschiedenen Gründen nicht so ein großes Problem an der Stelle. Das heißt, wir befassen uns jetzt dann im weiteren Verlauf und nach der Pause noch ein bisschen mehr mit CO2, Methan und diesem N2O. Ja. Die Frage war, was der Unterschied ist zwischen diesen 4 Moden von Methan. Diese hier ist eine so ganz symmetrische Mode. Da können Sie sich vorstellen, das mittlere Atom ist still und alle 4 Wasserstoffatome schwingen sozusagen in Sync nach außen und innen. Die wackeln alle in die gleiche Richtung gleichzeitig. Also das wackelt hier hin und her und alle so schön synchron. Das ist die ganz symmetrische Streckschwingung. Dann gibt es Schwingungsmoden, wo sich das so ein bisschen verbiegt. Also das Wasserstoffatom schwingt sozusagen nach hier und das hier unten in die Richtung. Und auch diese beiden hier sind versetzt zueinander. Und Sie sehen, diese 4 Moden, die unterscheiden sich also sozusagen dadurch, ob es nur Streckschwingungen sind oder ob es auch sich Verbiegungen im Molekül passieren. Und diese beiden hier, das sind Moden, die dann bei unterschiedlichen Frequenzen die Anregung haben. Also die verschiedenen Moden haben bei unterschiedlichen, die haben sozusagen unterschiedliche Abstände zwischen dem E1 und dem E2, also brauchen unterschiedliche Energiepakete, um angeregt zu werden. Und das äußert sich dann eben wieder in, hier ist ein Energiepaket und in diesem Frequenzbereich liegt das andere Energiepaket, um die anzuregen. Und das sind die beiden Moden von Methan, die ich anregen kann durch Infrarotstrahlung. Vielleicht bevor es jetzt ganz offiziell weitergeht, kurze Entschuldigung. Mir ist es völlig bewusst, dass auf den Folien auch Sachen drauf sind, die sowohl für die Zuhörenden, die jetzt nicht regulär an der Vorlesung teilnehmen, als auch tatsächlich für die, die regulär an der Vorlesung teilnehmen, gar nicht Teil des Stoffes sind. Also mir ist klar, dass das, wo diese Moden herkommen und warum es manche von diesen Moden zum Beispiel mehrfach gibt, das nennt man dann entartet, das können wir im Rahmen dieser Vorlesung nicht besprechen. Ich habe es aber von den Folien nicht runtergenommen, als Wording, weil es ist halt Teil des Textbuchs, wo ich diese Bilder hergenommen habe. Das ist mir klar, da hoffe ich, da können Sie drüber hinwegsehen und drüber hinweg lesen. Was mir wichtig war, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben also bei gewissen Molekülen Schwingungsmoden, die durch Infrarotstrahlung angeregt werden können und die deswegen die Infrarot-Wärmestrahlung, die jetzt also von der Erde durch die Atmosphäre geht, aufnehmen können, ihrerseits übersetzen wieder in Wärme und dann wieder als Wärmestrahlung weiter ins All und zurück wieder an die Erde abstrahlen. Das ist das, was da wirklich passiert. Und eigentlich sind praktisch alle Moleküle infrarotaktiv. Es gibt tatsächlich nur sehr, sehr wenige, die es nicht sind. Ausgerechnet Stickstoff und Sauerstoff sind es nicht. Und was dieses Bildchen hier uns jetzt sagt, ist, dass wir im Prinzip, das ist jetzt, man kann das jetzt wissenschaftlich analysieren, welche Gase, die wir Menschen produzieren, dadurch, dass wir auf der Erde leben und Landwirtschaft machen, Treibstoffe verbrennen und Ähnliches, welche von diesen Gasen haben einen Effekt, die den natürlichen Treibhauseffekt verschieben. Ne? Also verglichen sozusagen zu dem vorindustriellen Zeitalter, wo wir eine gewisse Temperatur eingestellt haben, über die wir als, in der wir als menschliche Zivilisation leben. Welche von diesen Gasen haben einen Effekt sozusagen, der messbar ist? Und da kann man das auf verschiedene Arten sozusagen. Hier sehen Sie erstmal die Erwärmung. Also das ist die beobachtete Erwärmung im Zeitfenster 2010, 2019 verglichen zu 8050 bis 1900. Da sind wir bei 1,1 oder sowas Grad Celsius im Mittel für die ganze Erde. Und was uns dieses Bildchen hier sagt, ist, wenn wir hier rüber gehen, in diesen Teil des Bildchens, welche menschengemachten Beiträge in der Atmosphäre oder auch über die Atmosphäre hinaus haben einen Effekt auf die mittlere Temperatur. Und rot heißt, haben einen erwärmenden Effekt, blau heißt, haben einen abkühlenden Effekt. Was wir sehen, einen dicken roten Balken bei CO2, einen dicken roten Balken bei Methan, einen dicken roten Balken bei Lachgas, das ist dieses N2O, das isoelektronisch zu CO2-Molekül. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen, über die ich heute nicht sprechen möchte, halogenierte Gase. Dann haben wir einen wichtigen, dicken blauen Balken, der also abkühlend wirkt. Das ist das Schwefeldioxid in der Atmosphäre, über das ich heute auch nicht reden werde. Was aber relevant ist in einer gewissen Weise, weil Schwefeldioxid in der Atmosphäre aus anderen Gründen schlecht ist. Wir uns also bemühen, Schwefeldioxid eben nicht mehr so sehr in die Atmosphäre abzugeben. Das heißt, dieser abkühlende Effekt geht weg. Also wenn wir sozusagen unsere vergangenen Sünden reparieren, haben wir tatsächlich sozusagen, eliminieren wir einen abkühlenden Effekt. Hier auf diesem Hälfte des Bildchens ist aufgedröselt, wie viel davon ist menschengemacht, fast alles. Wie viel davon ist Treibhausgase, das hier und andere Faktoren sind im Wesentlichen vernachlässigbar. Gut, und wir reden jetzt noch so ein bisschen über CO2, Methan und ganz kleines bisschen auch über dieses N2O. Und das hier ist nur noch mal die Bildüberschrift zur Vollständigkeit für die Folien. Also CO2. Was sehen wir hier? Hier sehen wir eine Kurve von 1960 bis fast heute, gemessen auf Hawaii, auf einem Berg, auf einem Vulkan. Da ist die Atmosphäre sehr sauber, da kann man sehr gute Messreihen machen und da macht man vor allem schon lange Messreihen. Was Sie hier sehen, ist im Prinzip den Volumenanteil CO2 als Funktion der Zeit. Und Sie sehen, dass der ordentlich hochgeht. Als ich im Leistungskurs war, das war so ungefähr hier, da habe ich mir diese Zahl gemerkt. Und ich bin immer wieder, also ich habe da sozusagen eine Geschichte zu dieser Zahl, weil über diese Zahl habe ich damals mit meinem Leistungskurslehrer debattiert. Okay, der hat da einen Fehler gemacht. Und manchmal merkt man sich die Fehler von Lehrern sehr, sehr lange. Und immer wieder bin ich verblüfft, wenn ich die heutigen Zahlen höre, wie viel mehr das ist. Ich wollte nur sagen, also Sie werden jetzt vielleicht so gehen, ich hoffe, es geht Ihnen so, dass wenn Sie in 25 Jahren oder so in der Größenordnung zurückblicken, dass Sie nicht so einen Anstieg sehen wie ich. Jetzt die Preisfrage. Wo kommen die jahreszeitlichen Schwankungen her? Also was Sie hier sehen ist, für jedes Jahr gehen wir hier durch so einen Auf und Ab. Und das ist ganz systematisch, jedes Jahr eine Spitze und ein Tal. Weiß das jemand? Das jährliche Minimum im Sommer, das kommt tatsächlich daher, es ist, hat auch was mit der Populationsumverteilung auf der Erdhalbkugel zu tun, aber nicht von uns Menschen, sondern von den Pflanzen. Die meisten Landmassen, wo wir große Pflanzenmengen haben, sind auf der Nordhalbkugel und die sind dann im Sommer machen die besonders viel Photosynthese und dann geht sozusagen der CO2-Anteil der Atmosphäre runter. Also Ihre Argumentation war völlig richtig, nur an der Stelle gewinnt sozusagen eher das Argument der Photosyntheseaktivität der Pflanzen und das habe ich an der Stelle jetzt hier gesagt, weil da wollte ich jetzt uns mitnehmen. Was sind sozusagen die Beiträge und die natürlichen Quellen und Senken von CO2 in der Atmosphäre? Genau, also ich wiederhole kurz die Frage. Die Frage ist, das sieht hier so linear aus und man weiß irgendwie, dass der Verbrauch irgendwie eher exponentiell oder der Ausstoß der Menschen eher exponentiell hochgegangen ist. Liegt das an der Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre? An der Stelle muss ich sagen, das liegt einfach daran, schöne Lesson an der Auftragung. Wenn Sie dieses Bildchen rückgezeigt hätten bis zum vorindustriellen Zeitalter, dann würde die Kurve ganz anders aussehen. Also es ist die gleiche Kurve. Was das hier linear aussehen lässt, ist nur dieses kurze Zeitfenster. Tatsächlich steigt das sehr stark an. Und wir sind hier in so einem kurzen Zeitfenster, dass der eigentlich fast exponentielle Anstieg linear aussieht, weil wir uns nur so einen kurzen Ausschnitt rausgucken. Das ist eine Antwort. Die andere Antwort, was die Aufnahmefähigkeit angeht, da kommen wir gleich nochmal drauf. Kurz über Photosynthese reden. Also was ist Photosynthese? Wir sind ja in der Chemievorlesung. Die Pflanzen setzen ja was eigentlich in was um. Einladung an Sie. Was machen Pflanzen? Was ist Photosynthese? Okay, Ausgangsstoffe, Wasser und CO2, richtig. Glucose und Sauerstoff. Genau, das ist es. CO2 und Wasser setzen wir um in diese Summenformel. Das ist die Summenformel von Glucose oder anderen Zuckern dann und Sauerstoff. Und die Bilanz ist hier so gemacht, das ist hier eine Bilanz, die irgendwie nicht so viel Sinn zu ergeben scheint. Wir geben 12 H2O rein und 6 H2O raus. Das brauche ich später in der Vorlesung nochmal, wenn wir über Oxidationszahlen reden und die Identität der Atome. Deswegen verzeihen Sie mir das, dass da hinten in der Bilanz wieder ein Wasser rausgeht. Es gibt auch andere Photosynthesen, die keinen Sauerstoff machen. Man könnte das Ganze also auch allgemeiner schreiben. Wir hätten da was anderes reingeben können statt Wasser, zum Beispiel Schwefelwasserstoff und hätten Schwefel rausbekommen. Das wäre dann zum Beispiel in heißen Quellen, in Thermalquellen oder sowas, könnte sowas passieren. Gut, das ist Photosynthese. Das heißt, was macht Photosynthese? Nimmt CO2 und setzt sie um und im Wesentlichen ist aus atmosphärischer Sicht, entnimmt der Atmosphäre CO2 und gibt der Atmosphäre Sauerstoff zurück. Und das ist ein wesentlicher Beitrag dieses sogenannten Kohlenstoffkreislaufes. Also wir haben, wo kommt Kohlenstoff, also CO2 in diesem Fall in der Atmosphäre her? Wir beobachten also einen jährlichen Zuwachs. Wir haben einmal hier diesen Kreislauf. Photosynthese entnimmt der Atmosphäre, also CO2, speichert das in Form von Blättern, in Form von Stämmen, Wurzeln und so weiter. Wenn wir kein Holz entnehmen und sonst nichts in dergleichen machen, dann wachsen die Pflanzen. Die Pflanzen werden teilweise eben ihre Blätter abwerfen. Es geht dann in die Biosphäre zurück. Und in der Zersetzung wird dieses CO2 auch wieder frei. Ne? Also wenn es vergammelt, wird der gespeicherte Kohlenstoff wieder freigesetzt als CO2. Im Wesentlichen ist das also ein Kreislauf. Ne? Aber wir können natürlich an der Stelle sehen, wenn wir hier Biomasse aufbauen, zum Beispiel in Form von Erdreich, Humus oder auch Holz, dann entnehmen wir der Atmosphäre Kohlenstoff. Wenn wir das gut machen, wenn die Natur das gut macht und das ablagert in Erdschichten, entstehen das, was wir dann später daraus wiederholen können als fossile Brennstoffe, also Kohle, Erdöl und so weiter, die wir Menschen verbrennen. Wir können auch das Holz direkt verbrennen, wir können auch den Regenwald abroden, abbrennen. In all diesen Fällen setzen wir dieses Fossil, also entweder fossil oder biologisch gespeicherte, den gespeicherten Kohlenstoff wieder frei und es geht CO2 zurück. Das ist Teil des gesamten Kohlenstoffkreislaufs, wo eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen wurde. Es gibt noch mehr Elemente in dem Kohlenstoffkreislauf. CO2 kann auch im Ozean gespeichert werden und wird in Ozeanen gespeichert. Also CO2 als Gas löst sich in Wasser, wird also von Ozeanen aufgenommen, teilweise auch gespeichert und teilweise, das ist ein sehr langwieriger geologischer Prozess, dann auch in Form von Gesteinen sozusagen entnommen, das also dann Kalkstein sich zum Beispiel bildet, der dann sich absetzt am Grund der Tiefsee. Das ist auch eine Senke für Kohlenstoff. Das sind Elemente des Kohlenstoffkreislaufes. Das Problem für uns Menschen ist, manche davon, die passieren auf unterschiedlichen Zeitskalen. Manche davon gehen relativ schnell. Also was relativ schnell geht, ist, das haben wir ja eben gesehen, mit diesen jahreszeitlichen Schwankungen, viel Photosynthese, wir entnehmen viel CO2. Wenig Photosynthese, wir entnehmen weniger CO2. Auch dieses Spiel mit den oberen Ozeanschichten, das geht auch schnell. Also sie erhöhen die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, ihre Ozeane nehmen davon Teile auf. Dass das noch eigene Probleme hat, reden wir gleich noch drüber. Also das heißt, wir haben einen schnellen Ausgleich zwischen der Atmosphäre, dem oberen Ozean und der Vegetation. Und was ganz besonders schnell geht, wenn wir Menschen anfangen, das Zeug zu verbrennen. Das ist das Schnellste, das ist unser, ein Teil unseres Problems. Das Aufbauen von Bodenschichten, entweder in Waldböden oder in Moorböden, das geht langsam. Das geht schon mal sehr langsam. Wenn Sie einen neuen Wald pflanzen, bis der wirklich eine Bodenschicht aufbaut, das passiert nicht morgen, wenn Sie heute ein Bäumchen pflanzen. Das dauert lange. Das Speichern von CO2 in Form von Gesteinen in der Tiefsee, das passiert auf der Zeitskala von 100 bis 2000 Jahren. Geht auch nicht schnell. Viele von diesen sedimentären Prozessen sind sogar dann eher in der Größenordnung von 10.000 Jahren. Gehen also definitiv nicht schnell. Das heißt, das ist das, was diese Folie uns sagt. Viele von den Prozessen, die dann geeignet sind, um das CO2 natürlich sozusagen wieder aus der Atmosphäre rauszuholen, passieren auf für uns heute lebenden Menschen leider nicht relevanten Zeitskalen. Zu den Ozeanen noch kurz. Es wird ja auch manchmal gerne gesagt, das ist ja toll, die Ozeane nehmen CO2 auf. Tun sie auch, die ganze Zeit. Würden sie das nicht tun, hätten wir noch ganz andere CO2-Levels in der Atmosphäre. Leider passiert da Chemie, wenn sie das tun. Das ist CO2 als Gas. Das wird jetzt gelöst. Das soll für in unserer Schreibweise sein CO2 AQ, also wässrig, also gelöst in Wasser. Dieses gelöste CO2 reagiert mit dem Wasser zu diesem Molekül. Kann man debattieren, ob das überhaupt in relevanten Mengen als Molekül vorliegt. Das heißt H2CO3. Sie können aufsummieren, CO2 plus H2O macht H2CO3. Weiß jemand, wie das heißt? Ja. Kohlensäure, richtig. Diese Kohlensäure ist, und das haben wir in der allgemeinen Chemie noch nicht gemacht, aber ich traue Ihnen zu, das vielleicht sogar schon zu kennen ist, wie das Wort sagt, eine Säure. Das heißt, das H2CO3 gibt ein Proton ab, macht das, also verändert den pH-Wert der wässrigen Lösung. Das übrig bleibende Anion ist das Hydrogencarbonat-Anion. Das kann sogar nochmal als Säure agieren, dann haben wir sogenannte Carbonat-Ionen. Das heißt, H2CO3 ist eine Säure und das sehen wir sofort in den Daten. Was Sie hier sehen, ist eine geglättete Kurve dieser Mauna Loa-Kurve, die jahreszeitlichen Schwankungen rausgeglättet. Was Sie hier gleichzeitig sehen, ist nur den direkten CO2-Partialdruck über dem Ozean, der folgt der Kurve. Und was wir gleichzeitig sehen, ist, wie der pH-Wert des Ozeans runtergeht. Und das ist auch ein Problem. Das hat einen Rattenschwanz von Folgen. Sie verändern sozusagen das Gleichgewicht, was diese Ionen angeht, aber wir werden in diesem Kurs über Gleichgewichte noch reden müssen. Und wem sie vor allem schaden, und das haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, ist welcher Spezies, die in Ozeanen lebt, die uns, weil sie schön ist, sehr am Herzen liegt und auch nicht nur, weil sie schön ist. Wer war schon mal schnorcheln? War schon mal jemand schnorcheln? Irgendwo? Oder hat schon mal jemand Bilder von Korallenriffen gesehen? Die leiden ganz dramatisch unter der Übersäuerung. Also sie leiden auch darunter, dass der Ozean wärmer wird. Und gleichzeitig leiden die auch noch darunter, dass sich der pH-Wert des Ozeans verschiebt. Gut. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, ich glaube, diese Folie möchte ich eigentlich nicht en Detail mehr mit Ihnen machen. Das hier ist so ein Tortendiagramm, welche verschiedenen menschlichen, und es ist nicht ganz aktuell, Wikipedia von 2000, I'm sorry, aber im Wesentlichen ist das natürlich immer noch ähnlich, welche menschlichen Aktivitäten wie zu diesem CO2-Kuchen des menschengemachten CO2s beitragen. Viel ist Kraftwerke, viel ist Industrie, viel ist Verkehr, viel ist auch Landwirtschaft. Und hier sehen wir noch andere Quellen und da würde ich gern kurz drauf eingehen. Ein wichtiges Aspekt, der auch wieder viel Chemie enthält, ist Zement. Also wenn wir bauen, dann brauchen wir viel Beton. Beton enthält viel Zement. Und das Problem bei Zement ist, dass wir aus zweierlei Gründen bei der Herstellung von Zement CO2 produzieren und in die Atmosphäre abgeben. Und die stehen jetzt hier drauf. Der eine Grund ist, dass wir, was machen wir da? Wir nehmen Kalkstein, also wir nehmen ein Gemisch von Kalkstein und anderen Steinen. Ist gleich noch auf der Folie drauf, aber will ich nicht. Wir nehmen ein Gesteingemisch, was im Wesentlichen viel Kalkstein enthält. Kalkstein ist Calcium, in der Stelle der wichtige Teil ist Calciumcarbonat, CaCO3. Carbonation hatten Sie vorher gesehen. Das brennen wir und machen daraus Calciumoxid, CaO, im Wesentlichen. Also chemisch gesehen reicht das für das, was wir wissen müssen. Das heißt, wir lösen das CO2 aus dem Kalkstein raus, um Calciumoxid zu machen. Und dieses CO2 geht chemisch in die Atmosphäre. Gleichzeitig machen wir das bei hohen Temperaturen. Wir erzeugen hohe Temperaturen durch ein Feuer. Das heißt, wir brennen unseren Kalkstein auch noch bei hohen Temperaturen. Das heißt, wir machen CO2 aus zwei Gründen. Chemisch und weil wir hohe Temperaturen machen wollen. Und deswegen ist der CO2-Fußabdruck der Beton- oder Zementindustrie richtig riesig. 9% des menschengemachten, je nachdem 6-9% der menschengemachten CO2-Emissionen kommt aus der Zementproduktion. Und je nach Land ist das unterschiedlich. Also zum Beispiel für die Schweiz sind es wirklich 9%. Das ist jetzt noch so ein bisschen Chemie des CO2s gewesen. Ist auch für den Kurs das, hier ist nur für die Folien. Ich möchte jetzt noch, ich habe noch vielleicht 5 Minuten und eigentlich wollte ich Ihnen ja auch noch den Raum geben für Fragen. Die Pause kostet dann immer. Ich wollte noch 2 Sachen zu den anderen Treibhausgasen sagen. Wenn wir Treibhausgase beurteilen, beurteilen wir die nach verschiedenen Faktoren. Der eine Faktor ist, wie lange bleiben die in der Atmosphäre? CO2 bleibt im Wesentlichen für immer da, weil chemisch oder photochemisch kein weiterer Prozess hinterherkommt, der mit dem CO2 noch was anfangen kann. Kohlenstoff im Wesentlichen bleibt in der Atmosphäre als CO2. Also eine Lebenszeit für CO2 in der Atmosphäre anzugeben, ist an der Stelle unsinnig. Wir können es nur durch Sedimentation oder wieder durch biologische Prozesse rausholen. Aber wenn es mal in der Atmosphäre ist, bleibt es da. Methan und dieses N2O sind anders. Was passiert denn mit Methan in der Atmosphäre? Wo geht das denn hin? Das können Sie sich überlegen. Was kann mit Methan passieren? Also da ist da oben jetzt in der Stratosphäre Methan als Klimagas. Und da steht Lebenszeit 12 Jahre. Das heißt, nach 12 Jahren ist es zu großen Teilen weg. Ja, wo ist denn das hingegangen? Da passiert Chemie. Was könnte denn mit Methan passieren? Das reagiert mit dem Sauerstoff zu CO2 und zu Wasser. Das heißt, unser Methan ultimativ endet schicksalsmäßig in CO2 und Wasser. Aus einem Klimagas machen anderes. N2O hat auch ein Schicksal, endet im Wesentlichen als, und das verrate ich Ihnen jetzt, als Stickstoff. N2 ist dann harmlos. Aber tut das dummerweise auf einer Zeitskala von 121 Jahren, während Methan nach etwa 12 Jahren in ein etwas weniger schlimmes Klimagas umgesetzt ist. Das ist das Lustige dran. Also Methan, und das ist, bringt mich jetzt zu dieser Spalte in der Tabelle, das ist das sogenannte Treibhauspotenzial. Wir bewerten die Treibhausgase nach verschiedenen Aspekten. Wie lange bleiben sie in der Atmosphäre? Nach der Logik ist CO2 eine Vollkatastrophe, N2O auch schlimm, Methan schlimm, aber ist nach einiger Zeit wieder weg. Gleichzeitig ist Methan aber, deswegen ist dieser Trade-off irgendwie nicht so toll, ein stärkeres Treibhausgas als CO2 und N2O nochmal ein stärkeres Treibhausgas in seinem sogenannten Treibhauspotenzial. Also wie viel Energie hält es sozusagen zurück? Das heißt, das ist sozusagen der Grund, warum das deutlich weniger vorhanden, also mengenmäßig weniger vorhandene Methan und N2O trotzdem ein Problem sind. Die haben nämlich ein größeres Treibhauspotenzial. Gut, das wollte ich noch sagen. Und jetzt wäre die Frage, was ich jetzt noch habe, ist einmal sozusagen das Methanbudget. Also wo kommt Methan in der Atmosphäre her und wie geht es wieder raus? Und das Gleiche hätte ich nochmal für N2O. Aber gleichzeitig merke ich, ich glaube, ich habe meine Zeit verspielt. Deswegen würde ich eigentlich das gerne in den Fragenteil verschieben. Also wenn Sie dazu Fragen haben, können wir da gerne drüber reden. Falls Sie noch mehr wissen wollen, es gibt noch die Aufzeichnung von einer Veranstaltung, die wir hier letztes Jahr gemacht haben. Das ist ziemlich genau ein Jahr her. Und das können Sie auch auf der Webseite der Universität Konstanz sehen. Und da gibt es auf dem YouTube-Kanal auch noch mal einige Vorträge zu sehen zu Klimawandel, Treibhausgasen, wie man diese Modellierungen macht und so weiter. Das wäre sozusagen der Werbeblock noch am Schluss. Also, ich bedanke mich, dass Sie mitgemacht haben. Ich entschuldige mich, dass es dann irgendwie doch so lange gedauert hat, aber es waren ja auch viele Fragen zwischendrin, also ich entschuldige mich nur halb. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen, würde jetzt einladen zu fragen und würde sagen, wer weg muss, darf jetzt auch die Gelegenheit kurz nutzen, wer die nächste Veranstaltung hat, weil manche haben gleich wieder eine Vorlesung. Und die, die noch Fragen stellen wollen, dürfen gerne noch ein bisschen bleiben und wir diskutieren noch was. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung. Dankeschön.